Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snoraba am Mikrofon. Ja, Freilichtradio hier auf Radio Störfunk am Mikrofon Ralf Snoraba und Gast in der heutigen Sendung ist
Max Merker.
Und bevor wir mehr über ihn erfahren und über das, was er bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall macht, erstmal Musik, die ein bisschen aus der Zeit kommt, mit der er sich unter anderem auch beschäftigt hat.
My. Listen to that rhythm train, boy. Boy, I bet all them hobos are all set under them rides. Even only number one and all them cats. Yeah, man. All aboard for Pittsburgh, Harrisburg, all the boys. Oh, boy, you can't ride this train.
Boy, I'm the brakesman,
and I'm a tough man. I ain't joking.
You can ride this train. Hey, hobo, lift your hobo.
Boy, you can ride this train. Yeah, man. So bad after you, all right with me, son. I think I will let you ride.
Ja, wir begeben uns zurück in die 20er, 30er Jahre mit Max Merker. Aber bevor wir da hingehen, Max Merker, neu bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall. Da fragt man sich natürlich, was macht Max Merker hier und wer ist er eigentlich? Er schauspielert im Lachen verboten, diese Hommage an Buster Keaton zum einen, hat Regie geführt bei Pinocchio und am Textbuch, glaube ich, mitgewirkt bei
Maria im Schmeckt's nicht. Ne?
Das heißt, so ein Allround-Talent.
Um Gottes Willen, ja, keine Ahnung. Ja, also es hat irgendwie mit dem Schauspielen angefangen. Genau gesagt habe ich Physical Theater studiert in Essen. Mhm. Das ist das ist eine sehr körperliche Ausbildung und da geht es eher darum, dass nicht, dass man Rollen interpretiert, sondern dass man selber eine Form von Bühnensprache findet und eigene kleine Theaterstücke entwickelt. Und ich glaube, das ist so der Ursprung, wo das alles herkommt, das Schauspielen, aber auch die Entwicklung von eigenen Stoffen und dann auch die Autorenschaft wie bei Maria im Schmeckt's nicht, was ja so eine Romanadaption ist.
Ja. Wo hatte ich denn deine Tätigkeit, wenn du mit Physical Theater angefangen hast, überall hingeführt? Vorher, bevor du nach Schwäbisch Hall gekommen bist.
Ach so, wo ich schon gearbeitet habe. Ja. Also jetzt zur Zeit wohne ich in der Schweiz und da habe ich in Zürich gearbeitet, in Luzern, in Bern, in Solothurn und in Deutschland in Münster, ja, Düsseldorf, Oberhausen, Berlin.
Was vergessen. Ich das hoffe, ist irgendwas, jedenfalls quer durch die Republik, so wie es anhört.
Quer durch die,
oder quer durch den deutschsprachigen Raum fast. Genau. Österreich noch nicht?
Österreich noch nicht,
ne. Ah, gut, da gibt es noch einen weißen Fleck auf der Landkarte. Mhm. Und das war dann in erster Linie Physical Theater oder war das, also sagen wir mal so, sowas wie wir jetzt bei dieser Bastakiten-Hommage erlebt haben, wo es in erster Linie das Ausdrücken über Gestik und Mimik und Körpereinsatz sozusagen geht. Das gehe ich jetzt mal von aus, dass es das umfasst. Mhm. Physical Theater kann vielleicht auch mehr sein. Höre ich gerne, lasse ich mich gerne korrigieren. Oder war das dann auch schon in, sage ich jetzt mal, klassischen Schauspielrollen?
Das war schon auch am Stadttheater Schauspiel und Regie. Bei mir war es so, dass ich nach dem Abschluss, ich habe ein Abschlussstück gemacht, dass ich auch in Erlangen beim Arena-Festival, wo Florian Götz auch gearbeitet hat.
Florian Götz, muss man sagen, ist immer die Person, die mit im Raum sitzt, aber nie was sagt. Genau. Der Dramaturg, der freilich spielt, ist Schwäbisch Hall.
Genau.
Der unsichtbare dritte Mann in diesem Fall.
Also mein Abschlussstück konnten wir dort bei dem Festival der jungen Künste in Erlangen zeigen. Und danach ging für mich erstmal die Reise so in ein Festengagement am Stadttheater. Und dann habe ich erst nach 4 Jahren wieder so ein erstes eigenes Stück entwickelt. Ich habe selber Regie gemacht, aber so eine ganz Eigenentwicklung wie Lachen verboten, das kam erst wieder so nach 4 Jahren. Genau, also die erwähnten Engagements waren alle eher im Stadttheater-Kontext.
Und zum Freilichttheater bist du über Christian Doll dann schon gekommen?
Genau,
Bad Gandersheim,
nach
oder?
Bad Gandersheim.
Nach Bad Gandersheim.
Genau.
Ah, ja.
Da habe ich den Räuber Hotzenplotz gemacht. Genau. Und einmal Ronja Räubertochter, die beiden Sachen.
Also schon auch Kinderstück erfahren?
Ja, also ich glaube schon, ja genau, Kinderstück erfahren. Und dann ist natürlich auch so die Erzählweise von Physical Theater eher nonverbal. Und da bieten sich vielleicht Kinderstoffe erstmal besser an, weil sie nicht so textlastig unbedingt sind. Mhm. Und ja, man sinnlicher direkt die kindliche Fantasie ansprechen kann.
Da muss ich jetzt doch wieder meinen Plan umstellen. Da frage ich doch jetzt direkt, wie kann man sich das bei Pinocchio vorstellen? Pinocchio kann man noch einmal sehen beim Freispielen am Sonntag, 20. August, einer Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr. Wie kann man sich das vorstellen? Ist es auch mehr so dieses, was man von Buster Keaton dann auch sieht, so ein bisschen mit dem Körper sozusagen arbeiten und dann in irgendwelche Verrenkungen oder sonst irgendwas kommen?
Verrenkung. Nee, also nicht, es wird auch ein bisschen verrenkt, weil Pinocchio hat uns, und ich sag uns, weil ich den Bühnenbildner Martin Dolnik erwähnen möchte, der auch das Bühnenbild von Lachen verboten, von der Hommage an Buster Keaton gemacht hat. Bei Pinocchio hat uns interessiert das Setting des Zirkuszeltes. Das spielt ja im Haller Theaterzelt, das ursprüngliche Zirkuszelt. Und da haben wir uns gesagt, da sind wir jetzt schon in einem Zirkuszelt. Und warum machen wir eigentlich nicht Zirkus? Weil Pinocchio entstanden im, ich glaube, frühen 19. Jahrhundert von dem Carlo Collodi, geschrieben in einem Italien, das eigentlich von der Commedia dell'arte durch und durch geprägt ist. Und fast alle Charaktere sind Charaktere, also im Roman, die man von der Commedia dell'arte kennt. Und da haben wir gedacht, Commedia dell'arte ist ja auch ein Marktplatz, ein Freilicht-Event, zirkusartig. Also es muss um die Leute kämpfen und muss schnell die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und Aufmerksamkeit ist bei Pinocchio ein Riesenthema, der quasi mit seiner Aufmerksamkeit immer im Hier und Jetzt ganz ist. Dann haben wir gesagt, das passt wie die Faust aufs Auge. Da machen wir, erzählen wir Pinocchio als Zirkusinszenierung. Genau. Insofern hat es schon viel mit Physical Theater zu tun, da Clowns und Commedia dell'arte total über den Körper funktionieren. Also in ihrer Emotionalität und in eher mit dem Körper denken als mit dem Gehirn.
Ich erinnere mich dabei auch an Zirkusvorstellungen, dass es da auch immer den Clown gab mit diesem kegelförmigen Hut, der mich auch stark immer an dieses Commedia dell'arte und Italien erinnert hat.
Genau, den gibt's bei uns auch. Das ist der Weißclown. Das ist der Clown, der noch so am meisten Ahnung hat und der immer verzweifelt gegenüber dem dummen August. Und der Pinocchio ist ein ganz klassischer dummer August, der immer genau das macht, was man nicht von ihm erwartet.
Aber auch oft ein sehr trauriger. Weil er ja etwas sein möchte, was er als Puppe nicht ist.
Ne? Genau. Ja.
Also eigentlich ein Mensch sein möchte.
Ein Mensch sein ist aber sehr kindlich. Ist so verzweifeln darüber, dass gewisse Dinge einfach noch nicht klappen. Und aber trotzdem erstmal den Kuchen essen, statt ihn dahin zu bringen, wo er hin soll.
Ja. Gut, bevor wir weiter über Pinocchio vielleicht noch etwas reden. Nochmal Louis Armstrong. Jetzt mit seinen Orchestra ist da auch schon, das ist eher eine kleine Besetzung, in diesem Fall eine Quintettbesetzung, wenn ich es richtig sehe, von Weitem, aufgenommen 1929 nach einer durchgearbeiteten Nacht, früh morgens um 8, hat man da die Jazzaufnahmen gemacht in New Jersey, in diesem Fall ist es das Stück Knocking a Jug. Thank you. Ja, Knocking a Jug, eine Frühmorgensaufnahme aus dem aus New Jersey 1929 mit Louis Armstrong und seiner Band. Jack Teagarden war unter anderem auch mit dabei auf der Posaune, mit dem er ja sehr lange zusammengespielt hat. Zurück zu Pinocchio. Mhm. Ich habe den Pinocchio eigentlich nicht über das Buch kennengelernt, sondern damals in den 70er Jahren als Kind in einer italienischen Fernsehserie. Da hatte man tatsächlich versucht, das Ganze so realistisch wie möglich darzustellen. Und das war für Kinder eigentlich fast schon so eine erschreckende Sache. Ne? Mhm. Plötzlich sich was bewegt und diese Figur, also Pinocchio selber, sah schon ein bisschen unheimlich aus.
War kein Zeichentrick, Mann.
Nein, das war kein Zeichentrick. Das war italienische Fernsehserie mit darüber und lief aber trotzdem im Kinderprogramm. Also ich hätte ehrlich gesagt normalerweise erst ab 10 Jahre oder sowas gemacht oder ab 12 fast. Weil, wie gesagt, versucht wurde, das Ganze so echt wie möglich darzustellen. Mhm. Ne? Dass man als Kind dann geglaubt hat, fast so, es gibt lebende. Mhm. Und dann schaut man seine Marionetten, die im Zimmer hängen, an und denkt sich, werden die jetzt auch lebendig? Oder? Aber das ist sozusagen die große Sehnsucht von Pinocchio, halt eben aus dieser Holzpuppe, der Leben eingehaucht wird.
Ja, ich halte es trotzdem so eine Übersetzung, wie du gerade beschrieben hast, für ein Missverständnis. Ja. Also ich glaube nicht, dass es da um Realismus geht. Wahrscheinlich war man in 70er Jahren dann verliebt in die aufkommende Technik und Fernsehtechnik, dass man das jetzt machen konnte. Uns war ganz wichtig, dass es eigentlich eine Comicfigur ist. Und Commedia dell'arte ist Comic. Mhm. Und so im brechtschen Sinne der Verfremdung, wenn man weiß, das ist ja nur Theater, das sind ja Clowns, kann man sich dieser Fantasiewelt viel mehr hingeben, als wenn man, wie du es gerade beschreibst, Angst davor kriegt und dann zumacht und denkt, oh nee, das will ich ja gar nicht. Deswegen für uns war eine Inspirationsquelle der pseudodokumentarische Film I Clowni, The Clowns von Federico Fellini, wo er quasi dem Clown seiner Kindheit nachspüren möchte mit diesem quasi dokumentarischen Film, berühmte, damals noch lebende Clowns aufsucht, zu ihnen nach Hause geht und dann in einem grandiosen Finale feststellt, dass der dumme August gestorben ist und dann ein clowneskes Begräbnis inszeniert, so Fellini at his best. Und das war für uns eine große Inspirationsquelle. Also die Traurigkeit und auch dieser theatrale Zirkus, also dass man mit zirzensischen Mitteln auch eine Geschichte erzählen kann, aber die eben doch verfremdet ist. Es geht jetzt nicht darum, dass ihm wirklich, also bei uns, das verrate ich jetzt nicht, wie die Nase gemacht wird. Das ist immer die Frage, wie macht ihr die Nase? Das verrate ich jetzt nicht.
Aber wachsen, ja.
Es sind bei uns immer offensichtliche Tricks.
Ja. Ah ja. Dann vielleicht ist es auch kein wirklicher Bruch, aber jetzt würde ich mal sozusagen das Thema wechseln, nämlich zu Buster Keaton. Ist Buster Keaton eigentlich auch so ein Clown?
Ja.
Weil Clowns, dass man nicht lacht als Clown, kann ja auch sozusagen eine bestimmte Clownfigur sein. Ne? Und im Grunde ist er das doch, oder?
Unbedingt. Er hat uns damals beim Studium von Physical Theater damals so fasziniert, weil er so zeitlos modern war. Also wir haben geschaut, was gibt's eigentlich, was sind die Ursprünge von Clowns, die man angucken kann und die in nicht im Zirkus stattfinden. Also das ist ja der theatrale Clown, der kommt ja dann, wird aus dem Zirkus ins Theater, in den Film. Und Buster Keaton war da grandios. War ein riesen, einer der größten Clowns, finde ich.
Mhm.
Genau.
Und mit dem Unterschied natürlich, dass man von ihm keinen Ton gehört hat, weil es war ja Stummfilmzeit. Ja. Und was mich dann auch erstaunt hat eigentlich, was beim Stück sehr klar rauskommt, ist, dass er das irgendwie nicht geschafft hat, im Gegensatz zu anderen Kollegen wie Charlie Chaplin zum Beispiel, jetzt diesen Sprung in den Tonfilm.
Ja.
Ich meine, man hätte es ja zumindest versuchen können, stumm zu bleiben vielleicht, aber alle um einen herum hätten halt geredet. Das hätte vielleicht auch einen interessanten Aspekt gegeben.
Ja, er hat, glaube ich, zwei große strategische Fehler gemacht. Einmal hat er er war ungemein erfolgreich, hatte eine Riesenvilla und dann hatte er die hat er in den Hollywood-Produzentenadel eingeheiratet und hatte eine unglaublich verschwenderische Frau, die auf Protz und Prunk bestanden hat und so quasi täglich einen neuen Pelzmantel gebraucht hat. Und er kam ja aus ärmlichsten Verhältnissen und ihm war das irgendwie gar nicht so wichtig. Und dann hat er quasi über seinen Verhältnissen privat gelebt. Das war das eine. Und das andere war, dass er dann sein Studio verkauft hat, was wir auch im Stück thematisieren. Und Charlie Chaplin hat ihm noch abgeraten. Und er ist dann in die große MGM-Produktionsfirma eingestiegen. Und dann war das auf einmal, das Genie wurde dann der planvollen, der Mechanik, dem System von dieser großen Produktionsfirma geopfert. Da waren da mehrere Drehbuchautoren, mehrere Gagschreiber, mehrere Komponisten, alle haben mitgeredet und am Ende blieb nichts mehr übrig. Und
also er wurde überrollt von dem Ganzen eigentlich.
Entschuldige?
Er wurde überrollt von dem
Ganzen. Ja, wurde überrollt und vielleicht hatte ziemlich viel getrunken, hatte auch nicht mehr die Kraft gehabt, dem Ganzen zu widerstehen. Er hat ein bisschen resigniert in diesem ganzen System und dann ging es Schritt für Schritt immer weiter runter. Ja. Immer kleinere Rollen, dann wurde ihm Partner gegeben und das Absurde war, dass er eine gute Sprechstimme gehabt hätte. Er hatte so eine Tiefe, man hört es im Stück ja auch, diese Radiostimme. Er hatte eine sehr schöne Stimme und aber die MGM-Leute wollten ihn dann in die Schublade stecken, in der er war, allerdings nicht mit seinem Genie und er war auch nicht mehr selber der Regisseur, muss man dazu sagen. Er war ja nicht nur grandioser Schauspieler, sondern er hat auch wirklich cineastisch denken können. Es gibt Kurzfilme, da klebt er die Linse ab. Also heute weiß man das, er hat nie verraten, wie er es gemacht hat. Er hat die Linse in 9 gleiche Hälften, nicht gleiche Hälften, 9 Teile geteilt und dann jeweils 8 davon zugedeckt und dann später sieht es so aus, als ob 9 Buster Keaton tanzen. Er hat dann quasi parallel, hat er sich immer wieder aufgenommen, hat genau gleich getanzt und nachher sieht es so aus, als ob 9 Buster Keatons tanzen. Und er war also ein experimenteller Kinofanatiker, der ein großartiger Regisseur war.
Was mir bei dem Lachen verboten aufgefallen ist, wessen man sich bewusst wird, was man im Film dann von Buster Keaton in den Filmen überhaupt nicht mitbekommt, ist dieses Physische. Mhm. Dass es unglaublich angestrengt gewesen sein muss, wahrscheinlich auch für ihn selber. Mhm. Und dann sozusagen trotzdem noch diese Miene zu behalten und nicht irgendwie so völlig abgekämpft auszusehen, das ist, glaube ich, schon, das ist, glaube ich, schon fast wieder eine eigene Kunst schon gewesen, ja, oder? Also das fand ich in diesem Stück jetzt Lachen verboten so. So interessant, dass man diesen Aspekt auch noch mitbekommt. Ja. Mhm. Also nicht nur diese zu beleuchten oder zu zeigen, also richtig zu zeigen, nicht im Film, sondern in der Realität, sozusagen vor einem zu zeigen, wie jetzt beispielsweise die Hauswand da runtergefallen ist und der ist da stehen geblieben. Ich glaube, das war ein Sturm, ein Haus, ein richtiges Haus und ein Sturm, ist diese Bretterwand dann runter und er stand in der Tür. Ja, in dem Fall ist es jetzt mit dem Wohnwagen. Ne?
Ja. Da gibt es die Anekdote bei dem Haus, also wie du sagst, es war Hochleistungssport und er war hochtrainiert. Er war, seitdem er 3 ist, auf der Bühne mit seinen Eltern. Und die erste Nummer war, dass er als 3-jähriger Junge hinten an seiner Jacke so einen Griff von der Tasche hatte und der Vater ihn an dem Griff über die Bühne geschleudert und einfach so in die Kulissen geworfen, von der Bühne runtergeworfen hat. Und er musste irgendwie landen da, musste schauen, wie er zurechtkommt. Und da hat er eine wahnsinnige Körperintelligenz ausgebildet. Und bei dem Haus war es auch so, da gibt es die Anekdote, dass der Kameramann sich weggedreht hat, weil der Fensterausschnitt, der nachher über Buster Keaton fällt, der war, glaube ich, er hatte 2 Inch auf jeder Seite. Also jeweils 5 Zentimeter, um richtig zu stehen und sonst wäre er erschlagen worden. Das hat, glaube ich, ein Gewicht von, weiß nicht, 8 Tonnen oder so, die da runter sind. Boff!
Also eine richtig große Hauswand, ja.
Richtige Hauswand, das ist einfach auf ihn drauf und er stand da und zuckt nicht mit der Miene.
Ja, er war also nicht nur Schauspieler, Clown und Regisseur und würde ich fast sagen auch Techniker.
Er war ein großer Tüftler,
genau. Das rausgetüftelt hat, sondern eigentlich auch Stuntman, wenn man so will.
Ja, genau. Bevor es avant le lettre, ja, war er Stuntman, ja.
So, ich habe nochmal ein Stück von Louis Armstrong. In diesem Fall, wo ist es? von 1926 mit seinem Hot Five. Das ist übrigens das erste Stück, in dem wir jazzigen Scat-Gesang hören, und das soll einfach so entstanden sein, weil er den Text nicht mehr gewusst haben soll. Hieß es, ich glaub's nicht, ich glaub's, das hat er absichtlich gemacht. Nach den Heebie-Jeebies sind wir wieder zurück, richtig in der Zeit von Buster Keaton 1926. Ne? Mhm. 29, glaube ich, lief der erste Tonfilm 1929. Mhm. Da fing sozusagen, da hörte viel mehr auf, ja, was Buster Keaton, ich weiß gar nicht, wann hat er eigentlich angefangen? Ist das vor 1920 schon gewesen? Oder?
Ja, der hat angefangen, der war, glaube ich, jetzt weiß ich doch nicht, ob es vor 1920 ist. Es müsste aber Anfang 1920 oder Ende schon, ja, mit dem Fatty Arbuckle. Das war so, er war so ein Vaudeville-Künstler und sollte seine erste eigene Soloshow auf dem Broadway haben. Mhm. Und dann ist ihm angeblich, aber er war auch ein großer Geschichtenerzähler, der Buster Keaton, soll ihm angeblich Fatty Arbuckle begegnet sein, den er auch aus Vaudeville-Zeiten kannte. Und der hat gesagt, komm doch mal mit. Und dann gibt's diese berühmte Szene, die ich auch ganz kurz anzitiere. Das ist die erste Erscheinung von Buster Keaton auf der Leinwand, wo Fatty Arbuckle ist in so einem Store, so, der alles möglich hat, so ein Tante-Emma-Laden im Wilden Westen. Und dann kommt Buster Keaton rein und überprüft erstmal, welchen Besen er kaufen will. Und dann wirft er einen Besen nach dem anderen durch die Gegend und alles ungeprobt. Also wenn wir auch im Stück sagen, wir haben die Hälfte unserer Szenen damals nicht mal geprobt, das stimmt, die haben oft einfach gewusst, auch eine Nähe zur Commedia dell'arte, wie ungefähr der Hase läuft, welchen Teil du spielen musst, damit ich so und so die Witze machen kann und so weiter. Und das war zum ersten Mal, dass Buster Keaton auf der Leinwand war, und ich meine, es müsste Ja, 1919, Anfang 1920 oder sowas könnte sein. Ja,
und davor war er dann als Comedian auf Bühnen unterwegs, oder?
Genau, er war mit seiner Familie, er ist aufgewachsen in diesem Vaudeville-Zirkus, dieser berühmte Houdini, mit dem sind die auch aufgetreten, also in denselben Shows. Und dann hat allerdings der Vater angefangen zu trinken. Also er hat immer getrunken, Buster Keaton auch. Aber vererbt, es wurde immer schlimmer. Und eigentlich hat Buster Keaton schon als Kind die Nummer gerettet, was er mitgemacht hat. Und die sind quer durch die Staaten gezogen. Und dann war es so, dass diese Vaudeville-Shows waren eigentlich so immer 5 Minuten, glaube ich. 1 5-Minuten nach dem anderen. Und am Ende die Besten. Und sie sind immer so weiter nach vorne gerutscht. Dann kamen die Music Halls. Das heißt, da wurden schon kurze Kurzfilme gezeigt. Und dann wieder live. Live-Sketches. Und da hat der Buster Keaton im Braten gerochen, dass eigentlich die Entwicklung hin zu immer mehr Kino geht. Und der Vater hat sich strikte geweigert. Hat dann aber später bei den Buster Keaton-Filmen mitgespielt. Hatte so seine ganze Familie immer besetzt.
Ja. Also war Charlie Chaplin eigentlich vorher schon im Filmgeschäft, vor Buster Keaton, ne?
Er war ein bisschen vorher. Ja, er war vorher.
Ja, das habe ich nämlich gerade überlegt. Weil eigentlich möchte man fast glauben, dass Buster Keaton... Also manchmal hat es für mich was Elementareres, sage ich jetzt mal, als bei Charlie Chaplin. Der ist da viel verspielter.
Total, ja.
Also was Archaisches fast schon, ja. Da denkt man immer, er muss irgendwie davor gewesen sein, wenn man die Sachen sieht.
Ich glaube, der Buster Keaton ist zum einen mehr ein Kind der USA. Charlie Chaplin hatte immer so was Viktorianisches, also das Englische, die Salons bei ihm sind immer so mit Tapete und so Ohrensessel und immer dieses Gentleman. Klingt jetzt despektierlich, meine ich nicht so. Und Buster Keaton war mehr ein Kind Amerikas und eher, jemand hat es mal ganz toll gesagt, ist eigentlich der moderne Mensch, der von den Maschinen überfahren wird. Also das, was Charlie Chaplin da mit Modern Times auch thematisiert hat, ist bei Charlie Chaplin so, ist bei Buster Keaton so, dass er in die Räder dieses Weltengefüges kommt, aber es dann doch irgendwie schafft, seinen Weg zu gehen.
Da fällt mir die schöne Szene ein auf diesem Hochhausgerüst. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Also wo das ja eigentlich symbolisch da eigentlich auch da zu sehen ist, ne? Mit diesen Stahlträgern. Mhm. Also da kommt mir Buster Keaton. Oder die andere Sache wäre natürlich, aber das ist noch, also es wäre jetzt natürlich nicht die Modern Times, sondern die schon fast wieder vergangenen Zeiten mit der Lokomotive, diese.
The General. Ja, er hat auch immer eigentlich Maschinen genommen, die ein bisschen vor der Zeit waren, wie du richtig sagst. Ja. Wahrscheinlich, weil man noch mehr die Mechanik gesehen hat. Nach und nach verstecken ja die Maschinen ihre Mechanik und nehmen die nach innen. Aber die alten Lokomotiven haben außen diese Stangen, die Räder drehen. Und er sitzt auf dieser Stange. Und da gibt's auch die Geschichte, da hat der Lokomotivführer hat gesagt, er macht's einmal. Und auf seine Verantwortung, weil er kann, wenn die zu schnell drehen, also wenn zu viel Dampf rauskommt, ist er auch wieder platt gewesen. Ja, er ist wie so eine Flipperkugel. Eine Flipperkugel, die dann doch irgendwie schafft, den eigenen Willen noch zu formulieren. Mhm. Ja.
Was mir beim Stück dann auch aufgefallen ist, also was ihr natürlich sinnigerweise übernommen habt, sind die schönen Einblendungen der gesprochenen Titel.
Ja.
was natürlich im Theater, auf dem Theater nochmal so einen Spezialeffekt mit sich bringt, gegenüber dem Kino, wo dann halt eben mit schwarz Einblendung, der sagt was zu dem. Aber was dann, wo man sich dann denkt, eigentlich braucht man es gar nicht. Ja. Das funktioniert ja eigentlich auch völlig ohne. Also im Grunde, man weiß dann, irgendwas ist hier eine Auseinandersetzung. Mhm. Um das Foto der Geliebten, ja, zum Beispiel, ist ja eindeutig klar, also um was es hier geht. Ne? Also natürlich ist dann der Spruch, der oben zu sehen ist, mehr oder weniger ein Paradoxon. Ich heirate, was auch immer passiert. Ich heirate sie.
Ich werde sie heiraten, egal für wen sie sich entscheidet.
Beispielsweise. Aber war das so die Grundidee zu sagen, wir nehmen Ja, was hat er denn eigentlich am Ende seines Lebens, hat man sich dann als Zuschauer gefragt, tatsächlich in so einem Wohnwagen gehaust?
Es war so, er hat sehr ärmlich gelebt, erschreckend ärmlich. Und hat BBC so ein Biopic gemacht, ja. Und da war er als Berater angestellt und da hat er, glaube ich, $50,000 verdient und davon hat er sich eine kleine Ranch in San Fernando Valley gekauft. Aha. Es war, glaube ich, wirklich, wirklich sehr klein. Er war immer in der Garage und hat da Modelleisenbahn gespielt und hat sich versucht, das Rauchen abzugewöhnen, indem er immer einen Zug genommen hat, die Zigarette auf den Zug gesetzt hat. Dann ist der Zug einmal eine große Runde gefahren und er durfte erst wieder einen nehmen, wenn die Zigarette wieder vorbeikam. Es war nicht ganz so wie bei uns. Es ist natürlich verdichtet, ja. Aber verglichen mit Charlie Chaplins Anwesen bei Genf oder dem Verdienst von heutigen Filmstars war es ein Witz. Also er hat ja wirklich Wodka-Werbung, Benzin-Werbung gemacht und um irgendwie noch da an Geld zu kommen. Aber es war ihm, glaube ich, auch nicht so wichtig.
Also sein Kunst, sein Metier war das Wichtigste. Das hat man ihm eigentlich genommen, wenn man es so sieht.
Genau, er war, ja. Es ist tragisch. Es ist, für uns war eigentlich uns ging's auf einer Metaebene ums Handwerk. Also, dass jemand, das, auch bei Schauspiel ist zurzeit ja die Frage, braucht man Schauspieler überhaupt? Es gibt so avantgardistische Strömungen, wo dann Laien spielen oder, ja. Und uns ging's darum, Handwerk zu thematisieren. Sein Handwerk ist entstanden im Vaudeville, war dann für die Stummfilmzeit genial und dann kam der Tonfilm und dann waren seine Fähigkeiten und sein Witz und so nicht mehr gefragt. Auch durch die Erfindung des Cartoons. Dass die ganzen Witze, die frühen Donald Duck und Mickey Mouse, die machen alle die Charlie Chaplin und Buster Keaton Witze.
Aber man konnte es halt noch viel mehr überzeichnen. Ne?
Man konnte es noch mehr überzeichnen.
Wirklichen Sinn.
Man konnte es noch mehr überzeichnen. Und das heißt eher, der Mensch hat ein Handwerk gelernt, das zu einer Zeit gefragt ist, dann dreht sich das Rad der Zeit weiter und schwupps ist das Handwerk nicht mehr gefragt. Und wir haben trotz allem, auch wenn man die alten Bilder und seine Interviews anhört, immer noch so einen Moment von Würde bei ihm geschätzt. Dass er in diesen alten Interviews, er stand hinter seinem Metier und hat sein Metier geliebt und hat es für eine Kunst gehalten. War eine Kunst und das hat uns sehr beeindruckt, dass er das...
Es kommt ja noch mal ein bisschen in diesem... Was ist das, Académie Française? Oder?
Ja, genau.
Das ist ja nochmal so zum Tragen irgendwie. Ne?
Da also, kriegt er so.
Dass er eigentlich gar nichts sagen will, wenn man es genau betrachtet.
Ja, er hat, es ist auch so ein, das waren diese Cahiers du Cinéma um diesen Truffaut herum. Die haben dann ja zum einen Hitchcock entdeckt, aber auch den Buster Keaton so gefeiert. So, weil er so modern, weil er auch so aristokratisch oder so würdevoll war, haben die den geliebt und auch weil er so ein großer Techniker des Kinos war und haben ihm dann diesen in so einer Retrospektive einen Preis gegeben. Er war, glaube ich, hat noch einen Löwen in Venedig bekommen, wenn ich es richtig weiß, oder eine Palme in Cannes, er wurde dann quasi kurz bevor er dann gestorben ist, hat dann das intellektuelle Europa, sage ich mal, erkannt, was für ein Schatz das war. Und ja, aber das kommerzielle Amerika, wenn man so das mal so gegeneinander stellen möchte, zu der Zeit da hat er nicht mehr Fuß fassen können.
Da nicht nur Buster Keaton, sondern auch Charlie Chaplin oft, Buster Keaton diese steinerne Miene hatte und ja. Charlie Chaplin eigentlich immer diese etwas traurige, als Tramp zumindest.
Ja.
Habe ich mir gedacht, jetzt setze ich mal etwas dagegen fast noch aus der Zeit, aus den 1933, ein Stück nochmal von Louis Armstrong, das heißt Laughing Louis. Ich muss da vorausschicken, vielleicht eine kleine Anekdote, damit es noch lustiger wird. Es gibt diese schöne Anekdote, dass Präsident Eisenhower auf Louis Armstrong am Flughafen traf. Und ich glaube, Louis Armstrong kam da von einer Auslandsreise zurück und hatte zwei Koffer Handgepäck dabei. Und in einem Koffer, der war voll mit Marihuana. Weil Armstrong hat gepafft ohne Ende, dieses Marihuana. Und dann fragte der Präsident, weil er ihn kannte, ob er ihm irgendwie helfen könne mit dem Gepäck. Und dann hat er dem Präsidentenberater gewissermaßen den Koffer mit Marihuana in die Hand gedrückt, und so kam das Ganze durch den Zoll, ohne kontrolliert zu werden. Das kann man sich bei Louis Armstrong ganz gut vorstellen. Er hat ja auch Abführmittel selbst an Könige, den König von Dänemark, glaube ich, sogar angepriesen. Er möge das Leben, weil er von Kindheit an immer Abführmittel genommen hat. Es hat auch so wieder Slapstick-mäßiges manchmal bei Louis Armstrong, finde ich. Dieses Stück, ich glaube, da haben die auch irgendwie vorher kräftig gepafft. Louis Armstrong und seine Combo im Aufnahmestudio. Laughing Louis heißt es.
What do you know about that? Now, ladies and gentlemen, I want to tell you one thing this evening. Before I swing for you, I got to do a little practicing on this little Selma trumpet. You remember that good old one. But listen, yeah, before we go any further, I want to check that number, Laughing Louis, for you. Yes, sir. You Laughing Louis. Now, get a load of this, satchel. One, two, Laughing Louis. I'm Laughing Louis. I'm Laughing Louis. Better, I'm Laughing Louis. Yes, boy, they know who it. That's me. Now I wake up every morning and I look on the wall. And the reason why I laugh, because I see my photograph. That's why they call me Laughing Louis. Now you cats think you can flip. Swing out for yourself. Yes. Yes, all. Swing out. Swing out, boys. Swing out. Swing out. Yes, sir. These cats here, they can swing, man. They can swing, man. But look, y'all won't listen to me play with you, and you won't listen to me sing, eh? But I'm going to blow a little Selma trumpet this evening, and I'm going to play you a beautiful number. You're bound to like it. Get a load of this one, boy. Get a load of this one.
Take off, gate.
Mellow.
Watch out there, pup.
No, wait. Yeah, I'll go now. Yeah. Yeah, man, listen. That ain't all of it, though. The pretty part, here it comes. Here it comes.
Ja, die Rascals und Cats, die mit ihm unterwegs waren, waren auch ziemlich gut angeheitert. Ich glaube, da hätte auch Buster Keaton drüber gelacht oder hat bestimmt auch drüber gelacht. Wenn er die Aufnahme denn zwischen die Finger bekommen hat oder wenn sie im Radio gelaufen ist, da bin ich mir nicht so ganz sicher bei diesem Stück. Ja, Buster Keaton, wie habt ihr euch dieses Stück Lachen verboten dann eigentlich erarbeitet? Seid ihr beide jetzt von diesem Physical Theater kommend oder hast du gesagt, so das sind so die Sachen, die ich drin haben möchte? Wie arbeiten wir uns das dann am besten oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also so muss ich sagen, mein Partner Aaron Hitz hat in Bern Schauspiel studiert und ist eben auch ein begnadeter Musiker, zwei Bands und wie wir es erarbeitet haben, war so, dass wir natürlich erstmal vier Filme geguckt haben. Wir haben inzwischen, gibt's ja sämtliche Filme dank YouTube, aber auch auf DVD, geschaut haben, was ist davon theatral, was könnte theatral reizvoll sein und in welchem Setting wollen wir denn was über Handwerk und anhand dieser Biografie von Buster Keaton erzählen, ohne dass es so ein, ja, davor hatten wir natürlich Angst, dass es so ein bisschen peinlicher möchte gern Clownsabend wird oder so. Und auch zusammen mit dem Bühnenbildner. Und so sind wir dann eigentlich auf die Idee einer Wüste gekommen, so, also auf größeren Bühnen. Letztens haben wir im Kurtheater Baden gespielt. Die haben also so eine Portalbreite gleich von 15 Meter. Da kann man hinten den Prospekt, der ist noch viel größer, also den Aushang hinten ganz aufziehen. Hat man dann wirklich so ein Wüstenbild. Also diese Leere, dass er wirklich irgendwo am Rande der Welt sitzt und auf sein Leben zurückguckt. Das war für uns alle dann der Startpunkt. Und dann haben wir versucht, wussten wir, irgendwann müssten wir in Zeitsprung zurückmachen in Räume, in denen vor allem die frühen Kurzfilme gespielt haben, die noch so vom Vaudeville kamen, wo er war ja bekannt als Meister der Totalen. Das heißt, er hat ganz wenig Schnitte gemacht. Er hat eigentlich am liebsten die Totale genommen und wie auf einer Theaterbühne, wo man auch nur die Totale hat und darin dann seine Komik aufgeführt. Es gibt sogar so ein, und dann gibt's diesen Kurzfilm, wo ein ganzes Haus aufgeschnitten wird. Also zwei Stöcke übereinander und Zimmer nebeneinander. Und man sieht wirklich, wie er wie eine Flipperkugel, wie ich gesagt habe, oben rein, durch eine Treppe nach unten, durch ein Bild springt auf die andere Seite, an der Leiter wieder hoch, an der Stange wieder runter. Und dann haben wir gemerkt, ja, wir wollen auch so einen aufgeschnittenen Raum. Und das war recht früh gesetzt. Und dann in dem Raum haben wir angefangen, unsere kleine Geschichte zu erzählen über das Bild und haben geschaut, welche Lieblingsszenen von uns können wir da integrieren.
Und im Übrigen auch dann natürlich in, wie es so schön heißt, schwarz-weiß, das Ganze.
Ja. Ja, ja.
Während außen ja das eher farbige dann noch ist.
Genau.
Ist die Wüste, naja, ein bisschen Brauntöne. Aber dann doch auch so ein Gegensatz da ist. Ne?
Ja.
Und schwarz-weiß zieht sich eigentlich durch von diesem Skelettkostüm bis zu, ich weiß gar nicht was alles. Ja, bis hin.
Der ganze Innenraum ist ist ein Grau,
Tapete, schwarz-weiß. Ja. Das Bett.
Ja, stimmt.
sogar die Toilettenschüssel ist in so einem Grauton, glaube
genau.
ich.
Genau.
Ja. War eigentlich so die Szene in dieser Toilette. War das zum Beispiel etwas, habt ihr dann gesagt, also wir nehmen was Bestimmtes von Buster Keaton raus und fügen das dann bei uns ein?
Ja.
Oder habt ihr das selber erarbeitet?
Das war, es gibt eine Ursprungsszene, wie, das gilt für viele Szenen an dem Abend, eine Ursprungsszene, in der Buster Keaton geht ins Schwimmbad, will sich umziehen und in seine Kabine kommt ein anderer rein und wälzt ihn platt. Er war recht klein und hatte den Film oft damit gespielt, dass er viel größere und dickere Gegenspieler hat und der andere wälzt ihn dann quasi an die Wand und man sieht einfach Buster Keaton, wie er immer versucht, sich da anzuziehen und wir haben das dann versucht, in dem Schrank nachzuspielen und als wir dann nachgedacht haben, was alles passieren kann und wir rumprobiert haben, ist dann irgendwann mein Kopf in der Kloschüssel gelandet. Und so ist es entstanden, ja.
Das, was man sich natürlich wünscht von Slapstick.
Genau.
Ne? Ich habe nochmal ein Musikstück von Louis Armstrong aus früherer Zeit. Jetzt überlege ich gerade, auf welcher Seite ich das hier habe. In welchem CD-Player? Big Fat Ma and Skinny Pa heißt es. Und das ist von 1926 nochmal mit den Hot Fives.
Thank you. and skinny Paul, gonna do a dance you never saw.
Tja, und wir sind immer noch bei Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Max Merkel, Gast im Studio, und wir sind gewissermaßen am Ende schon der Sendung angekommen. Wollen aber noch ein bisschen was sagen zu Maria im Schmeckt's nicht, weil das Musical auch nochmal ganz am Ende von den Freilichtspielen zu sehen ist. Vom 23. bis 25. August noch dreimal. Wie hatte sich da deine Mitarbeit gestaltet? Hast du mit dem Christian Doll zusammen an dem Text gearbeitet, oder wie musst du sich das vorstellen?
Genau, ich hatte in Bad Gandersheim, das Christian dort war, ein Hörspiel aufgeführt, das ich geschrieben hatte. Das hieß Kommissar Lupo, und das ist ein Hobby von mir gewesen, immer so. Wenn ich wo war, als Regisseur oder Schauspieler, ist man dann irgendwo 6 Wochen an dem Ort, und dass dann mein Ermittler, Kommissar Lupo, dort auch zufällig in dem Ort ermittelt. Das hat ihm sehr gut gefallen, und da hatten wir hatten schon vorher nachgedacht, was man im Folgejahr denn für einen musikalischen Abend zusammen machen könnte, zu welchem Thema. Und ich hatte da auch, weil ich mich so auf einen Italienurlaub gefreut hatte, eben eine italienische Nacht und so etwas über Italien oder Goethe, keine Ahnung, irgendwie so assoziiert und ihm vorgeschlagen, und irgendwann hat er dann gesagt, ja, Sie sind dran an den Rechten von Maria im Schmeckt's nicht, das soll ich doch mal unbedingt lesen. Und habe ich das gelesen und fand es genial, fand's ein großartiges Buch. Und dann war das so, dass Christian und Heiko so über die Songstruktur des Musicals nachgedacht haben, und ich sollte dann die Dialoge und also das Textbuch liefern. So kam das, ja.
Und was hat dich denn an diese Maria im Schmeckt's nicht da speziell gereizt? War es so dieses Komödiantische oder insgesamt?
Ja,
oder die Geschichte selber, so diese Gastarbeiterfamilie im Grunde. eigentlich etwas, was ja ein bisschen was an die Vergangenheit schon erinnert, wenn man es genau betrachtet.
Ja, mich hat es wirklich ins Herz getroffen, weil ich lebe ja in der Schweiz, meine Frau ist Schweizerin, mein Sohn redet Schweizerdeutsch und ich konnte mich mit dem Antonio auf irgendeine Weise sehr identifizieren. Mhm. Also, dass du in einem Land bist und du bist für alle so ein Komiker oder du bist halt der nette Antonio und niemand interessiert sich so wirklich für dich und so wirklich, wer du eigentlich bist und will es auch gar nicht wissen. Und wenn auch was hier auf der Treppe, finde ich das so toll, den Moment, wenn der junge Antonio sagt, ach, mach dir keine Sorgen, Ursula, wenn die Leute mich mal besser kennenlernen, dann wird alles gut. Und dann sagt der alte Antonio, stimmt nicht. Es wird nie gut. Es wird nie gleich. Oh, das hat mich so, also wenn du mich fragst, was hat mich da so besonders berührt, dann war das tatsächlich die Strategie von Antonio, sich da eine eigene Welt zu bauen, um diese tiefe Kluft, um diesen Schmerz aushalten zu können, nicht ganz von seinen Mitmenschen angenommen zu werden, da wo man ist. So, und trotzdem natürlich, er ist ja akzeptiert und alles. Und so. Aber er ist ja auch nicht in der Parallelwelt. Er geht ja nicht in den, was ist da für Parallelgesellschaften, um das Wort, das hier dauernd verwendet wird. Nee, er macht es für sich selber. Er bildet seine eigene Parallelgesellschaft. Und die Strategie, die finde ich zutiefst humorvoll. Also Humor wirklich als Mittel, um zu überleben. Das finde ich, um auch den Bogen zu Buster Keaton zu machen. Ich glaube auch, dass er einen großen Schmerz hat. Ich glaube, seine Kindheit war eine Tragödie mit diesem trinkenden Vater und dauernd spielen müssen. Und ich glaube, da gibt es einen ganz großen Schmerz auch. Und dieses stoische Gesicht dazu machen, ist eben seine Strategie. Und die Strategie von Antonio ist eben, diesen lustigen Clown zu geben für seine Umwelt und immer Sprüche zu machen. Und da kann ich tatsächlich irgendwie gut andocken. Auf irgendeine Weise berührt mich das sehr und deswegen wollte ich das auch unbedingt machen. Ja.
Gut, dann vielen Dank fürs Kommen hier zu Freilichtradio auf Radio Störfunk. Wir sind jetzt tatsächlich am Ende der Sendung angekommen. Max Merker war Gast im Studio, Ralf Snorama am Mikrofon und ich habe jetzt noch ein Stück, in dem Fall ist es eine Medley, wo es Teil des Medleys ist, genommen, das bei diesem Lachen verboten Buster Keaton Hommage zu hören ist, When You're Smiling.
When You're Smiling.
James Infirmary. Met my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so bare. Let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over. Oh, but she'll never find a hot papa like me. When I die, bury me in straight lace shoes, a box back coat and a studded hat. Look here. $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know that I died standing.